Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen heute Abend in Lukas 13 und lesen ab Vers 22. Wir sind damit am Anfang von Teil 2, 3. Also der zweite Teil beginnt in Kapitel 9. Das ist der Weg zurück in die Herrlichkeit. Der Jesus geht den Weg über die Leiden in Jerusalem in die Herrlichkeit. Und von den fünf Teilen hier im zweiten Teil sind wir jetzt bei Teil 3 oder Phase 3, kann man sagen. Das geht also insgesamt von 13, 22 bis dann 17, Vers 10. Aber das Ganze ist eben in vier Phasen eingeteilt. Und jetzt beginnen wir mal hier mit der ersten Phase. Darf ich bitten?
Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tue uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein, und es sind Erste, die werden Letzte sein. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn.
Dann bitte noch weiter bis Kapitel 14, Vers 6.
Und es begab sich, als er am Sabbat in das Haus eines Obersten der Pharisäer ging, um zu speisen, da beobachteten sie ihn. Und siehe, da war ein wassersüchtiger Mensch vor ihm, und Jesus ergriff das Wort und redete zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern, indem er sprach: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sie aber schwiegen. Da rührte er ihn an, machte ihn gesund und entließ ihn. Und er begann und sprach zu ihnen: Wer von euch, wenn ihm sein Esel oder Ochse in den Brunnen fällt, wird ihn nicht sogleich herausziehen am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm nichts dagegen antworten.
Vielen Dank. Wir haben jetzt genau diesen Abschnitt gelesen, der die erste Phase mit diesen drei Teilen ausmacht. Und ich nehme es vorweg, das große Thema in diesem Teil ist das herrliche Endziel. Und zwar geht es um das messianische Gastmahl im Himmel, beziehungsweise auf der Erde im tausendjährigen Friedensreich. Es ist so, das war eine ganz besondere Erwartung im Judentum. Wenn der Messias kommt, dann wird es einmal ein Gastmahl, ein großes Gastmahl geben in seinem Reich. Wir können dazu aufschlagen aus Jesaja, Jesaja 25. Darf ich dich bitten, Sascha, zu lesen, Verse 6 bis 8.
Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen, von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen, und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen.
Jawohl. Also es geht im Zusammenhang um das Friedensreich des Messias, in dem Israel die höchste Nation werden wird, aber alle Völker werden dann nach Jerusalem kommen. Und darum wird hier von einem großen Gastmahl gesprochen, das Gott allen Völkern bereiten wird auf diesem Berg, das ist der Tempelberg in Jerusalem gemeint. Alle Völker werden kommen und werden ein gewaltiges Festmahl miterleben. Und diese Erwartung war ganz lebendig im Judentum, dieses künftige Gastmahl. Und jetzt muss man noch Folgendes bedenken: Die Pharisäer, die haben zwar ein ganz kompliziertes System aufgebaut, wie man die Gebote des Gesetzes umsetzen soll, nach ihren Vorstellungen und Anweisungen, aber sie haben ein System aufgebaut, bei dem sie davon ausgingen, dass eigentlich im Normalfall alle, die zu Israel gehören, dieses Endziel auch erreichen werden. Also nicht so, dass sie denken, ja, ein paar wenige und die Masse nicht, sondern das System war so ausgerichtet, dass eigentlich alle in der Lage sein sollten, durch ihre Anweisungen das Gesetz so möglichst gut umzusetzen, und das würde ihnen den Weg öffnen zu diesem herrlichen Gastmahl. Aber jetzt sehen wir in diesem ersten Abschnitt, da wird die Frage gestellt, ob eigentlich viele gerettet werden. Beziehungsweise, ob wenige sind, die gerettet werden. Ja, Vers 23. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind dir wenige, die errettet werden? Und dann sagt der Herr, man muss danach ringen, durch die enge Pforte einzugehen. Das geht also nicht so einfach. Und er sagt sogar, viele werden einzugehen suchen, aber sie werden es nicht können. Also das ist eine ganz andere Botschaft, das, was die Pharisäer verkündigt haben. Und das war schockierend. Und jetzt, was ist das Endziel? Ein Schlüsselvers ist hier 13, 28. Lies das nochmals, Sascha. 28 bis 29.
Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes.
Ja, das Reich Gottes hier meint das messianische Königreich in der Zukunft, also das tausendjährige Friedensreich. Und da wird gesagt, die Erzväter Israels, Abraham, Isaak und Jakob, die werden da auch sein, als Auferstandene. Und da werden eben Menschen aus allen Himmelsrichtungen kommen. Osten, Westen, Norden, Süden. Damit sind gemeint alle Völker, die nach Jesaja 25 kommen werden zu diesem großen Gastmahl. Aber der Herr sagt dieser Generation da, die ihn ja schließlich verworfen hat, sagt er, ihr werdet draußen sein. Ihr werdet nicht teilhaben an diesem Gastmahl des Messias. Ihr werdet draußen sein. Aber das in Weinen, mit Weinen und Zähneknirschen, Vers 28, dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und noch schrecklicher, Sie werden das Gastmahl sehen. Sie werden Abraham sehen und selber nicht dabei sein. Und das Tragische, das der Herr hier vorstellt, das werden Leute sein, die dachten, sie würden dabei sein und sind überrascht, dass sie dann nicht dabei sind. Also, der Herr sagt in Vers 27, und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Woher ihr seid, weicht von mir alle ihr Übeltäter. Aber die werden begründen. Vers 26 davor. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Sie denken, dadurch, dass sie Jesus Christus erlebt hatten damals, hatten seinen Predigen zugehört. Und gewisse hatten ihn sogar eingeladen. Nicht wahr? Wir kommen dann nochmals ausführlich darauf in Kapitel 14, und es, Vers 1. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, um zu essen, dass sie ihn belauerten. Und das haben wir schon früher erlebt im Lukas-Evangelium, wie ein Pharisäer ihn eingeladen hat zum Essen. Ich gebe die Stelle nochmals an. Das war in Kapitel 11, 37. Liest du, Sascha?
Und während er redete, bat ihn ein gewisser Pharisäer, bei ihm zu Mittag zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch.
Ja, und dann noch hatten wir das auch schon in Kapitel 7. Liest du Vers 36 und 37?
Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl.
Ja, das reicht. Also sehen wir, wiederholt wird das auch berichtet, wie der Herr mit diesen Pharisäern gegessen hat und da mit ihnen ein Gastmahl hatte. Und die werden meinen, wir haben ein Anrecht auch auf das zukünftige Gastmahl. Und er sagt, nein, ihr werdet nicht dabei sein. Du wolltest was fragen, Philipp?
Ja, das mit dem Sehen, ist das nicht in der Ewigkeit, ist alles im tausendjährigen Reich, wo die draußen Abraham und Isaak und die alle Propheten sehen werden?
Ja, also hier geht es um das tausendjährige Friedensreich in Vers 28. Und wenn der Herr sagt, ihr werdet diese im Reich Gottes sehen, dann bedeutet das, die werden noch nicht in der Hölle sein, im Feuersee. Denn der Feuersee wird erst ihr Teil werden nach dem tausendjährigen Friedensreich. Offenbarung 20, Vers 10 zeigt, nach dem tausendjährigen Friedensreich wird der große weiße Thron dastehen und alle Toten von Kain an werden auferstehen und dann gerichtet werden und in den Feuersee geworfen werden.
Also ist nicht gleichzusetzen mit der Geschichte mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann, die gestorben sind.
Ja, das hat jetzt eine direkte Parallele mit der Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Das ist ja eben die Parallele hier. In der vierten Phase, die so parallel ist, ist genau entsprechend 1,1, dass diese Geschichte. Und dort lesen wir von dem reichen Mann, der ist im Hades und er sieht Abraham. Ja, also lesen wir das gerade. Lukas 16, könntest du vorlesen, Sascha, Vers 19.
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß.
Ja, da haben wir es. Der sieht aus dem Hades, sieht der Abraham, aber Abraham ist nicht im tausendjährigen Friedensreich auf Erden, sondern da ist er im Paradies. Aber das Wort Paradies steht ja hier gar nicht. Abrahams Schoß, genau. Das war bei den Rabbinern schon ein anderer Ausdruck für Paradies, der Schoß Abrahams. Und genau diesen Ausdruck verwendete Jesus hier in Vers 23, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Ja, liest du weiter, Sascha?
Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt.
Noch weiter.
Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, und diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.
Ein paar allgemeine Bemerkungen zu dieser Geschichte. Es ist eine Geschichte, nicht ein Gleichnis. Und man sieht ja auch am Anfang, es heißt nicht etwa in Vers 19, er sagte ihnen ein Gleichnis, ein gewisser reicher Mann, sondern er beginnt einfach, es war aber ein gewisser reicher Mann. Also es wird nicht gesagt, es sei ein Gleichnis. Jetzt könnte jemand sagen, aber das ist noch kein Beweis, dass es nicht doch ein Gleichnis ist. Es könnte ja sein, dass er ein Gleichnis sagt, aber das nicht sagt. Mir geht es nur darum, wenn hier stehen würde, es ist ein Gleichnis, dann müssten wir gar nicht darüber diskutieren. Dann wäre es klar. Ja, und jetzt ein weiterer Punkt, genau was du sagst. In Gleichnissen kommen nie Eigennamen vor. Aber hier kommen vor Eigennamen wie?
Lazarus,
Abraham und Mose, die Propheten, genau. Und was auch noch dazu kommt, es kommen nie historische Personen vor in Gleichnissen. Ja, es ist einfach irgendein Sämann, ja, der ausgeht, um zu säen. Es ist irgendeine Frau, die nimmt Sauerteig und mischt ihn unter den Teig. Aber nie werden historische Personen, wie jetzt eben die Propheten oder Abraham genannt. Gut, und das macht klar, es ist eine Geschichte. Hier wird der Schleier gelüftet zum Jenseits. Aber es ist nicht die Hölle, die hier beschrieben wird im Zusammenhang mit dem Reichen. Vers 23 sagt nämlich, und in dem Hades seine Augen aufschlagend. Hades ist das griechische Wort, das entspricht im Alten Testament Sheol. Und Sheol meint das Totenreich. Allerdings, man muss beachten, Sheol meint an vielen Stellen einfach das Grab und an anderen Stellen das Jenseits. Das hängt damit zusammen, weil Sheol gefasst, dass es für die verlorenen Menschen bedeutet es einen Ort der Qual. Genau wie das der Reiche hier sagt, Vers 28 am Schluss, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Und dieser Ort wird in 1. Petrus 3 genannt das Gefängnis. Ich gebe diese Stelle einfach kurz an. Für die, die Notizen machen. 1. Petrus 3, Vers 19 am Schluss. 19 am Schluss. Die Geister, die im Gefängnis sind. Also nicht verwechseln mit der Hölle. Das ist ein ganz anderer Ausdruck. Das ist Gehenna. im Neuen Testament. Und dann nicht zu verwechseln mit dem gleichbedeutenden Ausdruck der Feuersee, zum Beispiel in Offenbarung 20. Ja, aber was eben interessant ist, also der Hades, der Ort der Qual, da ist der Reiche, der Verlorene, und er kann hinüberschauen, gewissermaßen ins Paradies, also in den Himmel, ins Paradies, und sieht dort Abraham und Lazarus. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Dieser Ausdruck Schoß Abrahams muss man auch richtig verstehen. Was bedeutet das? Wir kennen ja den Ausdruck in Johannes 1 von dem Sohn Gottes im Schoß des Vaters. Auch schwierig zu verstehen. Johannes 1, Vers 18, kannst du lesen, Sascha?
Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben.
Jawohl. Und hier muss man gut verstehen, es geht hier um den ewigen Sohn. Jesus Christus als der ewige Sohn. Denn wenn es hier heißt, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, so heißt es im Griechischen ganz wörtlich, Hoon, der Seiende im Schoß des Vaters. Und die Septuaginta, das ist ja die älteste Bibelübersetzung des Alten Testaments auf Griechisch, verfertigt von Juden in Alexandria im 3. Jahrhundert vor Christus. Das war übrigens die Bibel, die die Apostel beim Predigen benutzt hatten, um auf Griechisch zu predigen. Darum wird die Septuaginta oft im Neuen Testament zitiert, wenn aus dem Alten Testament ein Vers zitiert wird. Nicht immer, aber sehr oft sieht man, es ist genau der Wortlaut aus der Septuaginta. Und jetzt in 2. Mose 3, wo Gott Mose erscheint im Dornbusch, im brennenden Dornbusch, da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und er soll hingehen und den Israeliten sagen, ich bin, hat mich gesandt. Das haben die übersetzt mit Ho-on, der Seiende hat mich gesandt. Das heißt also, der einfach ist, der nie entstanden ist, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich muss vielleicht noch erklären, der Ausdruck Ich bin, der ich bin, wirkt ja auf Deutsch sehr geheimnisvoll. Aber im Hebräischen hat das noch eine zusätzliche Bedeutung. Echje, Asher, Echje. Echje kann bedeuten im Althebräischen, das ist ein wichtiger Unterschied zum modernen Hebräischen, im Althebräischen ist Echje einfach die Form der unabgeschlossenen Handlung. Im Gegensatz zu Hayiti, das wäre abgeschlossen in der Vergangenheit. Oder einfach nicht unbedingt in der Vergangenheit, aber überhaupt abgeschlossen als Punkt gesehen. Und Echje kann bedeuten, ich werde sein oder ich bin oder sogar ich war. Aber immer mit der Bedeutung, ich war fortdauernd, ich bin fortdauernd, ich werde sein fortdauernd. Und darum kann man Echje, Asher, Echje übersetzen, auf 9 verschiedene Arten. Und alle sind korrekt. Man kann übersetzen, ich war, der ich war. Oder ich war, der ich bin. Oder ich war, der ich sein werde. Und jetzt kann man natürlich auch übersetzen, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Und dann wird klar, was die Bedeutung ist. Ich bin der Unveränderliche, Ewige. Und das, der hebräische Gottesname, Yahweh, geschrieben J-H-W-H, das ist ein Name, der besteht aus der Wurzel H-W-H. Das bedeutet Sein. Ja, ich bin, kommt ja von Sein. Und das J am Anfang ist einfach ein Zusatz, um ein Nomen zu bilden. Und so heißt Yahweh einfach der Seiende. Oder man könnte sagen, der ewig Seiende, der Unwandelbare. Und darum ist Ich bin, der ich bin, einfach eine Erklärung des Gottesnamens. Und jetzt nochmals die Septuaginta, die übersetzt, ich bin mit Ho-On. Und jetzt muss man beachten, Johannes 1, Vers 18 sagt der Apostel, der eingeborene Sohn, Ho-On, in des Vaters Schoß. Das macht klar, Jesus Christus ist der Ewige, er ist Jahwe, ohne Anfang, ohne Ende. Ja, Christoph? Da ist es einstimmig in den Handschriften. An dieser Stelle. Also der im Schoß des Vaters ist, also der ist, ist Ho-On.
Okay, aber wenn Jesus sagt, ich bin zum Beispiel die Wahrheit.
Genau, in den anderen vielen Stellen, in diesen Ich Bin-Worten, ich bin der wahre Weinstock, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot aus dem Himmel und so weiter, dort ist Ego-Emi. Also das normale Ich Bin, aber hier haben wir der Seiende, Ho-On. Natürlich, all diese Stellen, wo der Herr Jesus sagt, ich bin, Ego Emi, das sind auch Anspielungen auf 2. Mose 3. Ich bin, hat mich gesandt. Ja?
Im Garten vor der Verurteilung hat er auch gesagt, ich bin's, und das sind Jahre mit dir gefallen.
Ja, genau, Johannes 18, der Jesus ist im Garten Gethsemane. Und diese Hunderte von Häschern, die Tempelpolizei, Soldaten der Burg Antonia und so weiter, die kommen und der Herr geht aus dem Garten hinaus und sagt, wen sucht ihr? Jesus, den Nazaräer. Und dann sagt er, ich bin's. Und dann fallen die alle rückwärts zu Boden, weichen zurück, fallen zu Boden. Und da ist eben wichtig, auf Deutsch muss man sagen, ich bin's. Ja? Also ich bin Jesus der Nazaräer. Aber in Griechen steht effektiv Ego Eimi, ich bin. Und die weichen zurück und fallen. Also da merkt man, dass eben das nicht einfach die Bedeutung hat, ich bin's, sondern vielmehr ich bin. Ich bin dieser Ewige, Echje. Und das finden wir noch an anderen Stellen im Johannesevangelium. Also sehr gut, dass du das anführst. Noch etwas dazu? Ja?
Aber eben, das ist das normale Wort, das was man auch in der Bibel sonst findet, wenn jemand sagt, ich bin Petrus.
Ja, das normale ist eben Ego-Emi, um zu sagen, ich bin.
Was die Christen ja auch gebrauchen, um die Gottheit Jesu zu untermauern, aber eben von den Gegnern wird eben dann genau das gesagt, Ego-Emi ist kein Beweis.
Jawohl. Gut, wobei es ist eben doch ein Beweis. Und zwar, schlag mal auf, Johannes 8. Da sagt der Herr Jesus in Vers 56, kann man das vorlesen bitte?
Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so.
Danke. Jetzt ein paar Bemerkungen. Vers 56, Abraham hat sich gefreut, den Tag Jesu zu sehen, meinen Tag. Das ist auch ein Ausdruck, der im Judentum geläufig war. Man sprach von Jememot Mashiach, die Tage des Messias. Also wenn der Messias einmal kommen würde, dann wären das eben seine Tage. Und der Herr Jesus sagt, Abraham freute sich, dass er meinen Tag sehen sollte. Also er wusste, dass er den Messias erleben wird in der Zukunft. Das ist der Tag des Messias. Und dann sagen die Juden überrascht, du bist ja noch nicht mal 50 Jahre alt. Ja, war sogar deutlich jünger als 50 Jahre. Aber 50 Jahre wären ja schon mal was, ja? Und dann sagt er, und du hast Abraham gesehen. Also wie kann das sein, dass Abraham deinen Tag erwartet hat? Und dann sagte Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Also nicht ehe Abraham war, sondern ehe Abraham wurde. Das bedeutet, bevor er ins Dasein gekommen ist, ja, um 2111 vor Christus, bin ich. Und er sagt nicht, war ich. Von der griechischen Grammatik her müsste man normalerweise erwarten, dass man sagt, war ich. Oder bin ich gewesen oder sowas, ja? Aber er sagt ego eimi. Und das ist wieder genau dieser Ausdruck, der erinnert an ich bin in 2. Mose 3. Und dass die Juden, diese führenden Juden, das auch so verstanden haben, sieht man an ihrer Reaktion. Dann haben sie Steine genommen, um auf ihn zu werfen. Er hat sich gewissermaßen als Jahwe bezeichnet. Und das war in ihren Augen Lästerung, die mit Steinigung bestraft werden sollte. Aber eben, das ist das Wort Ego, oder der Ausdruck Ego, Eimi. Und dann wurde wirklich verstanden im Sinn von Jahwe. Ja, aber eben, man kann sagen, noch stärker ist es mit Ho'on in Johannes 1, Vers 18.
Ja? Dieses Ich Bin, kann man das auch verwenden bei Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei sich versammelt sind, dann bin ich in eurer Mitte oder in ihrer Mitte.
Ja, das ist natürlich wieder ein anderer Ausdruck. Das ist nicht das Ego Eimi. Aber es ist doch eben die Gegenwart seiner Person, die da verheißen ist in der Mitte. Aber jetzt, warum sind wir auf Johannes 1, 18 gekommen? Wegen dieses Ausdrucks im Schoß des Vaters. Auch schwer zu verstehen, wie im Schoß Abrahams. Aber jetzt kommt die Lösung. Mit dem letzten Gastmahl. Passamahl. Johannes 13. Schlagen wir mal auf. Können wir vorlesen lassen, Kapitel 13, Vers 21 bis 25. Bis 25.
Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's?
Jawohl. Also das war ein Passamahl. Und beim Passamahl damals hat man betont, man soll nicht zu Tisch sitzen, sondern zu Tisch liegen. Und zwar aus diesem Grund, weil die Römer, die haben ja ab 63 vor Christus Israel erobert, wurden Besatzungsmacht. Und die haben diese Sitte eingeführt, auch in Israel, dass man zu Tische lag und nicht einfach zu Tisch saß. Und zwar im Römischen Reich waren das die reichen Leute, die zu Tisch lagen. Arme Leute, die saßen auch am Tisch. Und die Rabbiner haben gesagt, am Passafest, da feiern wir ja die Tatsache, dass wir Sklaven in Ägypten waren, aber jetzt frei geworden sind. Und darum soll man eigentlich das Passamahl eben liegend einnehmen, zu Tische liegend. Und das hat der Herr eben so vorbereiten lassen von zwei Jüngern. Die haben einen Obersaal bekommen mit Polstern und da mussten sie alles vorbereiten. Und das Typische war dann eben das Triclinum, ein Tisch mit drei Seiten. Und an diesen drei Seiten waren Matten und da sind die 12 Jünger und der Herr so gelegen. Man hat dann mit der Hand aufgestützt, das kennt man ja alles, und hat eben vom Tisch das Essen genommen und so in den Mund geführt. Nun, die Beschreibungen in den vier Evangelien, die machen es uns möglich zu sehen, dass der Herr als Gastgeber da auf der Seite lag, aber so, dass der geehrteste Gast an diesem Abend, von ihm den Hausherrn, besonders geehrt, das war Judas. der saß auf der ersten Matte. Das war der Ehrenplatz. Und darum lesen wir auch in Johannes 13, dass bei der Vorspeise des Passas, da hat der Herr Brot eingetaucht, das war die Matze, die eingetaucht wurde, in das Salzwasser, das erinnert an den Durchzug durchs Rote Meer, und hat diesen Bissen Judas gegeben. Und das war eben der Ehrenbissen, den der Hausherr dem geehrtesten Gast gab. Darum macht das klar, dass Judas den Ehrenplatz eingenommen hatte an diesem Abend. Und dann, und zwar eben gerade, ich habe das falsch erklärt, hinter dem Herrn, also Gott, der Herr zuerst und dann der Judas. Aber ganz vorne war offensichtlich Johannes. Entschuldigung, ich habe da einen kleinen Versprecher gemacht, Irrtum gemacht. Johannes lag so, dass wenn er mit dem Kopf zurücklehnte, kam er an die Brust des Herrn. Ja? Und darum heißt es hier, er in Vers 23, einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, das ist die Bezeichnung im Johannesevangelium für Johannes, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Und so hatte er also Tischgemeinschaft mit dem Herrn auf eine ganz besondere Art, indem eben sein Kopf, wenn er zurückging, an die Brust Jesu kam. Und so lag er im Schoß Jesu. In meiner Übersetzung von Vers 23 heißt es, lag zu Tische in dem Schoß Jesu. Bei dir, Sascha, hat es geheißen,
an der Seite
Jesu. An der Seite. Es ist an der Seite, aber das Wort ist noch präziser, es ist wirklich die Herzgegend. Und warum habe ich das mit Judas noch gesagt? Wenn der Herr mit dem Kopf zurückging, dann kam er an die Brust von Judas. Aber der hatte schon geplant, den Herrn zu verraten. Und da war natürlich der Puls nicht ganz normal. Das muss unglaublich gewesen sein. Wenn man merkt, quasi, da könnte jemand merken, was mit meinem Herzen los ist, wie das rast, ja? Also das gibt dieser ganzen Begebenheit eine ganz besondere Dramatik. Aber nun möchte ich mich konzentrieren auf Johannes im Schoß Jesu. Das war also Tischgemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Und wenn es eben heißt in Johannes 1, Vers 18, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, so drückt das aus quasi der ewige Vater und der ewige Sohn in ewiger Gemeinschaft. Sie erfreuten sich an den gleichen Plänen und Ratschlüssen, die Gott von Ewigkeit her gefasst hatte, die einmal Christus ausführen sollte. Und so spricht also der Sohn im Schoß des Vaters überhaupt nicht von dem Gedanken eines Kleinkindes im Schoß, ja, des Vaters, sondern es geht wirklich um Tischgemeinschaft. Und jetzt versteht man eben auch den Ausdruck Lazarus im Schoß Abrahams. Das heißt, dass er ein himmlisches Gastmahl hat, in Gemeinschaft mit dem Erzvater Abraham. Und es ist wieder klar, es geht auch da um ein Gastmahl im Paradies. Und da geht es um ein Gastmahl im tausendjährigen Friedensreich. Und da heißt es von diesen, die eben nicht dabei sein werden, sie werden Abraham sehen. Und der Reiche sieht Abraham und Lazarus in Gemeinschaft mit ihm. Und auch da, Abraham in Tischgemeinschaft mit denen, die von allen Himmelsrichtungen kommen, aus den Völkern. Und der Herr sagt, es wird der Tag kommen, wo die Tür verschlossen ist. Und ihr werdet hineinkommen wollen, aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und da haben wir die Feststellung gehabt, dass es eine Kluft gibt, die befestigt ist zwischen dem Ort der Qual, dem Gefängnis und dem Paradies. Unüberbrückbar. Definitiv. Und da die Türe verschlossen. Definitiv. Und da sagen sie an der Tür, Herr, tu auf! Und ihre Bitte wird abgeschlagen. Nein. Und hier hat er auch eine Bitte an Abraham. Sende Lazarus! Und Abraham sagt, nein. Aber wenn einer von den Toten kommen würde, nein. Sie haben die Bibel. das Gesetz und die Propheten, die sollen sie hören. Wenn sie auf die Bibel nicht hören, würden sie auch nicht umkehren, wenn einer von den Toten käme. Also auch da sehr dramatisch, diese Bitte wird abgeschlagen. Die Bitte, um gerettet zu werden, wird abgeschlagen. Und da könnte man sagen, aber wieso wird das abgeschlagen? Der Herr möchte doch, dass die Menschen gerettet werden. Ja, aber es gibt ein zu spät. Das ist der Punkt. Es ist wie bei Noah. Noah hat gepredigt in diesen 120 Jahren vor der Flut, wo Gott noch Gnadenfrist gegeben hat. Und Noah wird genannt der Prediger der Gerechtigkeit, 2. Petrus 2. Und die Menschen konnten kommen. Es gab diese Rettungsmöglichkeit der Arche. Und sie hätten eingehen können, um bewahrt zu bleiben vor dem Gericht. Aber die Menschen kamen nicht. Das war so frustrierend, muss man sich vorstellen. Einer, der da evangelisiert und nur seine Familie bekehrt sich. Ja?
Ich habe noch eine Anmerkung.
Warte noch, hinter dir will auch jemand fragen.
Was ist das denn für eine Tür vom tausendjährigen Reich?
Nein, es ist ja so, also diese Tür, die da verschlossen ist. Der Herr spricht ja hier nur ganz kurz eben über die 13, 23. Er sprach aber jemand zu ihm, sind es wenige, die errettet werden. Er sprach aber zu ihnen, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und es nicht vermögen. Also es geht hier um diese enge Tür. Das führt der Herr mehr aus in Matthäus 7, in der Bergpredigt. Das können wir dazu lesen. Es gibt zwei Wege. Der eine Weg führt ins Verderben und der andere zur Rettung. Sascha, kannst du uns vorlesen aus Matthäus 7, Verse 13 und 14.
Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden.
Also es gibt zwei Wege, den breiten Weg mit der breiten Tür und es gibt den schmalen Weg mit der engen Tür. Und diese enge Tür steht offen. Jeder kann kommen. Wir sind eigentlich, kann man sagen, alle auf dem breiten Weg und unser Endziel wäre das Verderben mit der breiten Pforte. Aber jetzt ist die Frage, wie kann man vom breiten Weg auf den schmalen Weg kommen? Nun, das hat man im Judentum damals tagtäglich erleben können, wie das geht. Die Ritualbäder waren nämlich oftmals so gebaut, das sind diese Bäder, mit denen man sich reinigen musste, bevor man zum Tempel ging. Da sieht man zuweilen, dass die Stufen, die runterführen ins Bad, dass die zweigeteilt sind, dass dadurch ein breiter und ein schmaler Weg entsteht. Und was es zum Beispiel auch gibt, Ritualbäder, wo zwei Pforten sind. So wie zwei Wege sind, auch zwei Türen. Und auf dem breiten Weg geht man hinunter im unreinen Zustand. Durch die Pforte und dann ins Wasser. Vollständig untertauchen und dann muss man 180 Grad drehen. Und dann geht man durch die enge Pforte und den schmalen Weg hoch, in gereinigten Zustand. Also das ist genau die Illustration der Bekehrung. Wir sind auf dem Weg abwärts ins Verderben, der breite Weg. Aber wenn wir uns bekehren, das heißt, wenn wir wirklich 180 Grad drehen und unsere Schuld Gott bekennen und verstehen, wir müssen von all unseren Sünden reingewaschen werden, wie das Wasser in einem Ritualbad, dann geht man hoch durch die schmale Pforte, über den schmalen Weg in die Herrlichkeit. Und jetzt der Punkt, eben die Frage war, was ist das für eine Tür, die verschlossen ist? Das ist diese schmale Tür. Der Moment, sagt der Herr Jesus, wird kommen, wo diese Tür verschlossen ist. Man kann nicht immer sich bekehren, sondern es gibt einmal ein zu spät. Und diese verschlossene Türe führt der Herr in einem ganz anderen Gleichnis wieder aus, das Gleichnis von? Ja, von den 10 Jungfrauen, nicht wahr? Und auch dort, die 10 Jungfrauen, die gehen dem Bräutigam entgegen. 5 sind bereit, wenn er kommt. Sie gehen ein und die Türe wird verschlossen. Und das symbolisiert das Ende der Gnadenzeit. Heute ist diese Tür offen, aber wenn der Herr Jesus wiederkommen wird zur Entrückung der Gemeinde, wenn gewissermaßen diese 5 klugen Jungfrauen eingehen in die Herrlichkeit, dann wird die Tür geschlossen. Und alle, die das Evangelium bis dahin gehört haben, können sich dann nicht mehr bekehren. Das ist diese verschlossene Tür. Ja, jetzt gibt es noch eine Frage.
Eine Frage, vielleicht eine Ergänzung. Und zwar, es wird so wunderbar zusammengefasst in Jesaja 55, 6 und 7. In
genau.
In zwei Versen steht, dass genau das, diese Gnadenzeit angekündigt, was man machen muss, wie man zu diesem Leben kommen kann.
Vielen Dank, dann schlagen wir das gerade auf, was du sagst. Jesaja 55, 6 und 7.
Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.
Jawohl. Und das ist also der Aufruf an alle Menschen, kann man sagen, um umzukehren, den falschen Weg, eben den breiten Weg, zu verlassen. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg, er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Gott ist reich an Vergebung. Aber eben hier heißt es, während er nahe ist, während er sich finden lässt, soll man ihn suchen. Nicht einfach immer. Es gibt ein zu spät. Und das ist der Punkt, den der Herr hier so deutlich macht. Wenn der Moment kommen wird, wo die sagen, Herr, tu auf. Es ist zu spät. Es wird ein zu spät geben, genauso wie es für diesen Reichen. Nach dem Tod ist es auch zu spät. Bei ihm ist gewissermaßen die Türe verschlossen mit seinem Tod. Der reiche Mann hätte sich auf der Erde bekehren können, dann hätte er wie Lazarus ins Paradies kommen können. Aber er ist gestorben und damit gilt Kluft befestigt. Aber sieht man jetzt wieder, wie diese Analogien im Text, wie die hilfreich sind. Denn der Heilige Geist macht uns klar, dass wir diese Geschichte mit dieser Geschichte eben bedenken und studieren sollen. Ja, Elia? Ja.
Und hier bei Lukas 13 steht, viele werden einzugehen suchen und es nicht vermögen.
Ja.
Was bedeutet das? Es geht ja hier doch mit dem Zusammenhang, dass wir ja ringen sollen. Auch wenn wir den Mann suchen, aber es nicht vermögen.
Also, der Herr sagt, es geht nicht einfach so automatisch. Man muss ringen, durch diese Tür einzugehen. Das war gegen die Pharisäer gerichtet, die gesagt haben, dass eigentlich alle, die sich so nach ihren Vorschriften und ihren Erklärungen der Gebote richten, die werden einmal dabei sein. Aber der Herr sagt nein. Man muss darum ringen. Und dann sagt er eben, dass schließlich solche werden versuchen einzugehen, aber zu der Zeit, wo es dann zu spät ist. Und die kommen nicht rein. Und die haben gedacht, ja, wir haben ja mit ihm gegessen, wir haben seine Predigten angehört. Das bringt niemand in die himmlische Herrlichkeit. Christoph?
Aber es ist ja nicht eindeutig, wenn hier steht, werden einzugehen, suchen und es nicht vermögen, dass es da zu spät ist. Also ich verstehe es so, dass es gibt scheinbar wirklich Leute, die suchen, aber die es trotzdem nicht schaffen, durch die Tür.
Ja. Das ist natürlich ganz allgemein gesagt, ist das auch ein Punkt, eben Menschen suchen, aber sie gehen dann trotzdem letztlich nicht ein. Aber es ist eben so, dass der Herr gerade im Nachhinein, im nächsten Vers sagt, denn, das ist begründend, Viele, sage ich euch, werden einzugehen suchen und werden es nicht vermögen. Von da an, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tue uns auf. Also wirklich gerade im Anschluss. Aber du kannst das natürlich auch auf die Situation anwenden, wo gewisse Leute sich suchen, zeigen, sich doch interessieren für das Evangelium und irgendwie gehen sie einfach nicht durch die Tür rein. Da findet natürlich dieses Wort auch eine Anwendung.
Aber eben, wenn da steht, ringt danach, durch die enge Tür zu gehen, heißt es also irgendwo auch trotzdem, dass es mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist?
Ja, ringen, einzugehen ist mit einer Anstrengung verbunden, aber nicht die Art von Anstrengung, wie die Pharisäer meinten. Man müsse einfach Gesetze erfüllen und durch eigene Leistung wird man gerettet. Sondern die Anstrengung besteht darin, dass man bereit ist zu kapitulieren und zu sagen, ich kann es nicht von mir aus. Ich kann die Gnade annehmen, Schuld bekennen, das braucht etwas. Hebräer 3,7, ja? Liest du vor, Sascha, damit alle hören.
Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen.
Ja, vielen Dank. Das ist also der wichtige Punkt, den du, Alexander, sagen wolltest. Eben, wenn Gott ruft, muss man antworten. Es kann der Moment kommen, wo unser Herz verstockt wird und es ist zu spät. Allerspätestens vor dem Tod muss ein Mensch sich bekehren. Mit dem Tod ist gewissermaßen die Kluft befestigt. Also beim reichen Mann sehen wir, es gibt kein Zurück mehr. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Das heißt also, Sündenvergebung ist nur möglich, solange wir auf der Erde leben. Im Jenseits gibt es keine Vergebung mehr. Im Gefängnis, im Hades und in der Hölle. Aber eben, das ist der späteste Punkt, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sogar zu Lebzeiten die Gnadenzeit endet. Das sieht man beim Pharao in Ägypten. Er hat sein Herz in 2. Mose 6-mal verhärtet und beim 7. Mal heißt es, dass Gott sein Herz verhärtet hatte. Dort war es für ihn nicht mehr möglich. Gott ruft den Menschen mindestens 3-mal, sagt Hiob 33, Vers 29, 3-mal, um das 3-mal zu betonen, wird dort gesagt, dass Gott eben die Möglichkeit zur Rettung gibt, aber beim Pharao waren es sogar 2-mal, 3-mal, wo er sich selber verhärtet hat und dann kam die Verhärtung Gottes. Philipp, du wolltest noch was sagen?
Hier gibt es die Stelle, wo es heißt, wenn der Herr verhärtet, 2 oder 3 Mal.
Ja, eben das ist diese Stelle, die ich hier gerade angeführt habe. Hiob 33, Vers 29. Ja, genau, gut. Und jetzt gehen wir aber zurück zu Lukas 13. Und sehen jetzt, der Herr sagt dann noch in Vers 30, und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Er spricht zu Juden. Aber ganz besondere Juden, eine Generation, die den Messias hier auf Erden erlebt hatte. Die haben gehört, wie er gepredigt hat. Und gewisse haben sogar mit ihm ein Gastmahl gehabt. Nicht wahr? Das waren Erste. Und er sagt, von ihnen, die ihn abgelehnt haben, die werden draußen sein, die Tür verschlossen. Aber er sagt, im Reich Gottes werden sie kommen von Osten, Westen, Norden und Süden. Das sind all die aus den Völkern weltweit, die sich nach der Entrückung der Gemeinde noch bekehren werden. Das ist nach Offenbarung 7 zweite Hälfte, eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und von denen heißt es, sie gehen durch die große Drangsal hindurch. Und dann wird gesagt, dass sie zum Tempel Gottes gehen und dort Tag und Nacht sind. Das ist der Hesekiel-Tempel im tausendjährigen Friedensreich, der ja einen riesigen dritten Vorhof haben wird, von 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer. Da wird es Platz haben für die Leute, wenn sie kommen aus der ganzen Welt. Um dort, eben auf dem Tempelberg, dieses Gastmahl zu erleben. Und das sind Menschen, die werden sich bekehren können nach der Entrückung, weil sie vorher das Evangelium noch nie gehört hatten. Die es gehört haben, die werden sich verhärten, nach 2. Thessalonicher 2 und durch den Antichristen verführt werden. Aber solche Menschen, und wir denken, das sind mindestens etwa 2 Milliarden heute, die das Evangelium noch nie gehört haben, da wird eine unzählbare Schar sich bekehren und die werden dann dabei sein. Und darum sagt der Herr, Letzte werden Erste sein und Erste Letzte. Man denkt, irgendwelche Leute aus den Bergstämmen von Thailand oder von den Stämmen in Indien oder auf Papua. Und die werden kommen. Das sind dann diese Letzten, die Erste sein werden. Ja, Alexander?
Ja, wäre es dann nicht besser, gar nicht zu evangelisieren?
Nein. Wir haben ja ausdrücklich den Auftrag zu evangelisieren. Wir müssen hinausgehen. Wir würden uns schuldig machen, wenn wir schweigen. Ja? Und es ist natürlich so, dass nie jemand einmal in der Ewigkeit sagen kann, eigentlich hätte ich wirklich echt gerettet werden wollen und habe es nicht geschafft. Und das ist nämlich jetzt gerade der nächste Punkt. Hier ist es ja irgendwie scheinbar so hart, dass der Herr sagt, nein. Wie kann er sie ablehnen? Und das wird uns jetzt im nächsten Abschnitt gerade erläutert. Da haben wir bereits gelesen, Pharisäer kommen zum Herrn und sagen, Herodes will dich töten, geh weg von hier. Das ist natürlich nicht Herodes der Große, der Kindermörder von Bethlehem, der ist schon längst tot zu dieser Zeit, sondern das ist Herodes der Vierfürst. Ein Sohn von Herodes, der in Galiläa regierte. Das ist übrigens dieser Mann, der war auf Besuch in Rom und dort hat er sich verliebt in die Frau von seinem Bruder Philippus. Diese Frau hieß Herodias. Und die hat sich scheiden lassen und er hat die Frau seines Bruders geheiratet. Und Johannes der Täufer hat immer wieder, im Griechischen ist es ein Durativ, also nicht nur einmal, immer wieder hat er ihm gesagt, du hast kein Recht, diese Frau zu haben. Diese Ehe war von Anfang an illegal. Und darum wurde Johannes der Täufer ja verhaftet. Und auf Anraten der Herodias, die hat das ihrem Töchterchen gesagt, da bei dieser großen Geburtstagsfeier, verlang den Kopf von Herodes. Von Johannes. Und so hat Herodes den Johannes schließlich geköpft. Ja? Das ist dieser Herodes, der eben diese Herodias hatte, aber das war die Frau seines Bruders. Und nun sagen die Pharisäer, dieser Herodes, er will dich töten. Und der Herr geht überhaupt nicht, ist überhaupt nicht beeindruckt von diesem Mann. Er sagt, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet. Also der Herr sagt, ich habe einen genauen Auftrag, den ich in Galiläa erfüllen muss und diesen Auftrag mache ich. Er sagt dann weiter, Vers 33, doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag weiterziehen. Wir haben gesehen, seit Kapitel 9 wird alles beschrieben als eine Reise. Der Herr reist, das Endziel ist dann Jerusalem, wo er leiden wird. Ich muss weiterziehen. Und dann sagt er, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. Damit macht er klar, es wird nie so kommen, dass Herodes mich töten würde. Sondern es ist schon von Anfang an klar, in Jerusalem wird der Messias getötet werden. Und dann kommen diese ernsten Worte an Jerusalem. Lies du die nochmal, Sascha.
Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn.
Jawohl. Also er sagt, in Jerusalem wird das geschehen, aber es ist so schrecklich, Jerusalem hat eine lange Tradition, wo die Propheten verworfen worden sind. Und nun ist der Messias selbst da, der Herr Jesus. Und er sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, gerettet zu werden. Nicht wahr? Eine Henne, die ihre Küken sammelt, die hebt ihre Flügel und die Küken, die kommen und nehmen Sicherheit unter ihren Flügeln. Man hat das tatsächlich schon mal erlebt, wo ein Brand geschehen ist. Die Pute hat man verbrannt gefunden und dann hat einer sie so ein bisschen auf die Seite getan und darunter waren die lebenden Küken. Also wirklich die Hände ausgebreitet, wie der Herr am Kreuz. Also ihre Hände, die Flügel, anatomisch entsprechend. Und so wurden die Kleinen gerettet. Und der Herr sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Ihr habt nicht gewollt. Und da wird wieder deutlich, dieses Nein wird ein Nein sein, weil sie Nein gesagt haben zuerst. Es geht nicht einfach jemand so verloren. Und darum nochmals, in der Ewigkeit wird niemand sein, der sagen könnte, oh, hätte man damals mir das Evangelium nicht verkündigt, dann hätte ich mich dann in der Drangsal noch bekehrt, was viel schwerer gewesen wäre. Nein, es wird so, in der Ewigkeit wird klar sein, dass wer verloren geht, geht verloren, weil er selber nicht wollte. Und das ist auch ganz wichtig zu sehen, dass die Bibel lehrt, dass der Mensch eine Willensverantwortung hat vor Gott. Es wird ja manchmal geleugnet, dass der Mensch einen Willen hat, um sich wirklich zu entscheiden. Aber da ist es ganz klar. Ihr habt nicht gewollt, das bringt sie in die Hölle. Roswitha, du wolltest noch was sagen vorhin.
Das ist der Herodes, der doch vorher mal den Herrn Jesus kennenlernen wollte. Und er wünschte, ihn zu sehen, steht in Kapitel 9.
Ja, das hatten wir schon gehabt. Das ist dieser Herodes, genau, in Kapitel 9. Und jetzt noch schrecklicher. Schlagen wir noch Kapitel 23 auf. Er hat ihn dann wirklich einmal noch sehen können. Und zwar, der Herr war schon vor dem Gericht von Pontius Pilatus und plötzlich merkt dieser Pontius Pilatus, eigentlich ist ja dieser Mann aus Nazareth und da wäre doch Herodes zuständig. Und gerade jetzt beim Passa ist Herodes auf Besuch in Jerusalem. Der soll sich um die Sache kümmern, dann habe ich da nichts zu tun und verbrenne meine Hände nicht. Und dann schickt er ihn zu Herodes. Lesen wir 23, 6, also im gleichen Evangelium.
Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch an Galiläa sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gerne gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte. Und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm denn auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen.
Ja, also das ist schon dramatisch. Der Tag kommt, wo dieser Herodes tatsächlich den Herrn Jesus ganz direkt so eins zu eins erlebt. Aber was ist seine Absicht? Er möchte gern Wunder sehen. Und der Herr spricht da nicht mehr mit ihm. Das ist erstaunlich, weil durch die ganzen Evangelien hindurch Menschen kommen zu dem Herrn, fragen etwas, Feinde und Freunde, und der Herr antwortet immer. Er antwortet. Es lohnt sich zum Beispiel, die Evangelien zu studieren, um zu sehen, wie der Herr Jesus antwortet. Auf die verschiedenen Arten und zu studieren, die Fragen, die man ihm stellt und wie er auf die Fragen eingeht. Und jetzt hier, er sagt nichts. Warum? Die Gnadenzeit, die Tür war für ihn schon zu. Es gibt ein zu spät. Und der Herr ist nicht mehr auf ihn eingegangen. Es ist also dieser Ernst wie bei der Tür der Arche. Der Moment kam, wo Gott sagte zu Noah und seiner Familie, sie sollen hineingehen in die Arche. Und dann hat Gott die Tür verschlossen. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Mose 6, Anweisung zum Bau der Arche. Dann Kapitel 7, Vers 1. Der Herr sprach zu Noah, gehe in die Arche, du und dein ganzes Haus. Und sie gehen hinein. Aber es dauert noch 7 Tage, bis die Flut kommt. Aber wichtig ist, was in 7, Vers 16 steht am Schluss. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Dazu müsste man lesen aus Hiob 12, Vers 13, wo es heißt, wenn Gott verschließt, kann niemand mehr öffnen. Also das war dann der definitive Moment. Ab diesem Zeitpunkt konnte keiner mehr durch die Arche gerettet werden. Da war es definitiv. Allerdings erst 7 Tage später kam die Flut. Also die hatten noch 7 Tage Zeit, um sich nochmals lustig zu machen. Es wird in der Bibel nie gesagt, dass man sich lustig gemacht hat über Noah. Aber es ist ja naheliegend. Keiner wollte rein. Und dann kam die Flut. Aber wenn sie dann eben gerufen haben, Herr, tu auf! Es gab keine Möglichkeit mehr. Es gibt ein zu spät. Der Mensch muss sich jetzt bekehren und das nicht aufschieben. Und der plötzliche Tod kann das bewirken, dass es ein zu spät gibt. Oder eben die Entrückung kann bewirken, dass es ein zu spät gibt. Ich habe das ganz dramatisch erlebt einmal. Ich habe einen Vortrag gehabt, evangelistisch, in La Rochelle, am Atlantik in Frankreich. Und da war eine junge Frau, eine Musikstudentin, an diesem Vortrag. Das habe ich aber erst nachher erfahren, so 3 Wochen später. Und die hat zum ersten Mal das Evangelium wirklich gehört. Also aus einer atheistischen Familie und so. Also überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Und die kam da und 3 Wochen später hat ihr Freund sie ermordet. Das ist unglaublich, wenn man sowas irgendwie so 1:1 mitbekommt. Und da war es zu spät. Aber da war die Gelegenheit, das Evangelium hat sie gehört. Ich kann nicht sagen, was sie damit gemacht hat. Aber das geht schon um die Haut, wenn man das so erlebt. Es gibt wirklich ein zu spät. Und da hätte man denken können, menschlich, das ist jemand, der macht eine schöne Karriere und so weiter. Ja, Christoph?
Hattest du nicht mal gesagt, die Leute, die verloren gehen, also nachher auch in der Hölle, die wollen, also ist es dann nicht so, dass dann das Erwachen bei ihnen ist und dass sie dann wollen eigentlich gerettet werden aus der Hölle?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Danke, dass du das stellst. Zum Schluss noch sehr wichtig. Ja, also, die sagen ja, Herr, tu auf. Und er sagt nein. Und wie ist das dann in der Hölle? Gibt es dann Leute, die möchten eigentlich noch gerettet werden? Nein, es ist so, die möchten nicht an diesem Ort sein, aber sie möchten auch nicht Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Das ist der Punkt. Gerettet werden bedeutet, dass man den Herrn will und mit ihm Gemeinschaft haben will. Aber das wollen sie ja nicht. Die wollen ihn nicht. Und man kann nicht die Herrlichkeit, das messianische Gastmahl haben und ihn, den Gastgeber, nicht wollen. Ja, und was natürlich noch dazu kommt, diese Pharisäer da, die der Herr da anspricht, die haben schon gedacht, wir werden einmal am messianischen Gastmahl dabei sein. Aber es war ihnen nicht klar, dass der Gastgeber dieser Mann aus Nazareth ist. Und den wollten sie ja nicht. Das ist der Punkt. Ja, und darum also hängt das so direkt zusammen. Und der Herr sagt, wie oft habe ich euch versammeln wollen? Das ist übrigens parallel zu diesem Abschnitt, wo es um die Frage geht, wie viel Mal soll ich meinen Bruder vergeben? Ja? Und der Herr sagt, 7 Mal. Wie oft vergeben? Wie oft versammeln? Das ist die Parallele. Jetzt würden wir also einfach nächstes Mal dann weiterfahren mit diesem dritten Abschnitt, wo es geht um das Thema Rettung ist wichtiger als Rituale. Ja, dann wollen wir hier schließen.